Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir die liebe Angelika, die vor einiger Zeit die Diagnose Vulvakarzinom erhalten hat. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Liebe Angelika, wie geht es dir denn jetzt, wo deine Erkrankung schon einige Zeit her ist? Spürst du noch Nachwirkungen der Therapie? Hast du Einschränkungen?
Ich habe leider Nachwirkungen durch die Verbrennungen von der Bestrahlung. Habe ich immer wieder Erysipele bekommen, musste dann auch in die Klinik für Antibiotika und bin seit letztes Jahr November in Dauerantibiose.
Also für alle, die das nicht wissen, die Erysipel sind, also es ist eine bakterielle Infektion, genau, ja, und eine Entzündung der oberen Hautschichten. Man kann das auch Wundrose nennen, oder?
Wundrose haben sie jetzt nie gesagt. Sie haben einfach gesagt, es ist eine bakterielle Infektion. Und wie gesagt, 22 war meine Diagnose, 23 ging's los, da hatte ich es zweimal im Jahr.
Ach Gott.
Ja, ja, dann das Jahr drauf, 23, war's wieder im Frühjahr. Dann haben sie eine Dermatologin hinzugezogen und die meinte dann, ja, ich bräuchte eine Dauerantibiose. Und das habe ich erst verweigert, weil ich gesagt habe, das ist ja Wahnsinn, ich kann ja nicht dauernd Antibiotika zu mir nehmen. Ja, aber dann kam's, also 23 kam's dann richtig heftig. Nach der Klinik sind wir in Urlaub gefahren und wir waren dann 3 Tage im Urlaub, da ging's dann gleich wieder los. Ich hatte Gott sei Dank Antibiotika dabei und wie wir wieder nach Hause gekommen sind, habe ich dann mit meiner Hausärztin gesprochen, die meinte, ja, wir machen geringfügig Antibiotika mal eine Zeit lang. Ich habe dann auch Tabletten genommen. Dann haben wir Ende vom August haben wir aufgehört und es hat genau 4 Wochen gedauert. Dann war das gleiche Spiel wieder, aber so heftig, dass ich also wirklich, ich hatte Schüttelfrost, Fieber, 40 Grad Fieber, musste dann wieder in die Klinik und in der Klinik haben sie mich dann in die Dermatologie gefahren und die haben gesagt, mir bleibt also nichts anderes übrig, als Dauerantibiose zu machen. Die kriege ich aber jetzt nicht über Tablettenform, sondern ich kriege sie intramuskulär gespritzt. Wir haben das dann alle 14 Tage gemacht. Habe ich also im Popo meine 2 Spritzen gekriegt, was mich also wirklich umgehauen hat, jetzt mal. Also ich bin dann jetzt mal richtig kaputt. Und dann bin ich wieder in die Dermatologie gefahren und habe gesagt, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich komme überhaupt nicht mehr auf die Beine, weil ich wirklich ziemliche Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen bekommen habe. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir mal 3 Wochen Rhythmus machen. Das mache ich auch jetzt und es geht ganz gut. Also ich habe nichts mehr gehabt. Ich erhole mich ein bisschen schneller von dem Antibiotika. Also die ersten 2 Tage sind richtig krass, aber es funktioniert. Und jetzt versuche ich vielleicht im neuen Jahr nur einmal im Monat. Ja, das Risiko ist da. Die in der Dermatologie, die haben zu mir gesagt, sie können es mir nicht sagen. Wenn ich aufhöre, kommt's oder kommt's nicht.
Tut das denn weh, diese Erysipel? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich begrenzt auf eine Fläche, oder? Also du hast das nicht am ganzen Körper oder so.
Nein, Gott sei Dank nicht. Also da sind wirklich die Schamlippen, alles rundum und dumm, ist feuerrot, ist angeschwollen. Und wie gesagt, ich habe meistens jetzt mal dann auch noch einen Schüttelfrost mit dazu, hohes Fieber, wenn das kommt. Und das letzte Mal war es ihm dann so krass, dass die Rötung also wirklich auch bis in den Oberschenkel reingelaufen ist. Also da war es dann richtig krass. So weh in dem Sinn tut's nicht, aber es ist halt alles feuerrot und ja, ich fühle mich richtig scheiße, auf Deutsch gesagt.
Ja, ja. Wie ging das denn los, Angelika? Du hast gesagt, die Diagnose hast du im Jahr 2022 bekommen.
Ja.
Woran hast du denn gemerkt, dass du zum Arzt gehen solltest?
Ich habe es selber gemerkt. Ich habe es ertastet. Ich war also regelmäßig, seit ich, ich habe früher sehr geschludert mit der Gynäkologie. Und als ich dann meine ersten Anzeichen gekriegt habe zur Menopause, bin ich dann regelmäßig gegangen. Da kam dann auch mal einmal, dass der Papptest nicht so ganz in Ordnung ist. Und von da bin ich eigentlich zweimal im Jahr zu meiner Gynäkologin gegangen und habe auch immer den Abstrich machen lassen und war alles in Ordnung. Und 22 war ich im Januar wieder dort. Also auch nichts von ihr gehört, war alles in Ordnung. Und im Juni sind wir auch in Urlaub gewesen. Und ich habe beim Sitzen gemerkt, so ein bisschen jucken, und habe mir gedacht, was ist da? Und dann habe ich mit dem Finger das ertastet und habe erst gedacht, es ist ein Abszess. Mhm. Dann sind wir vom Urlaub nach Hause. Ich bin Arzthelferin, muss ich dazu sagen. Dann habe ich erst selber gedacht, okay, dann nimmst du jetzt eine Salbe und guckst, dass das aufgeht. Das ging aber nach 2 Tagen nicht auf. Und ich arbeite oder ich habe in einem Sanitätsfachgeschäft gearbeitet, habe also sehr viel mit Krebspatientinnen zu tun und gegenüber, ich weiß jetzt nicht, ob ich es benennen darf, des Rechts der ISA, und habe also auch Patientinnen, Brustpatientinnen versorgt. Jetzt war es so, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, ich kriege das einfach nicht auf. Und ich kannte die Gynäkologie sehr gut, weil ich 2 Mal in der Woche drüben war und habe Brustpatientinnen versorgt. Bin zu einer bekannten Schwester gegangen, habe gesagt, Mensch, ich brauche dringend einen Termin in der Ambulanz. Ich habe da anscheinend einen Abszess. Ich kann jetzt nicht krank machen. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Und ja, und dann habe ich Mittag einen Termin bekommen gleich. Und die Ärztin wollte das aufschneiden und da kam nichts. Und dann hat sie gesagt, ja, ich muss in OP. Dann habe ich gesagt, gut, ihr sagt's mir Bescheid, ich bin wieder rüber in die Arbeit, und abends um 6 Uhr haben sie mich dann angerufen, ja, ich soll schnell rüberkommen. Ich schnell rüber, zack, ins Hemdchen rein, in den,
sehr Wahnsinn.
In den, ja, in den OP rein, und ja, und dann bin ich um 9:30 abends wach geworden. Ich wusste eigentlich gar nicht, was los ist.
Ja.
Haben wir gedacht, na super. Und da musste ich auch über Nacht drin bleiben, und in der Früh kam dann der Gynäkologe, hab mich schon so ein bisschen ernst angeguckt, aber ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Überhaupt nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, es war nicht so einfach, und ich hätte auch sehr stark geblutet. Und ich habe dann nur gesagt, ich will jetzt eigentlich nach Hause. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, ich kann nach Hause, aber ich muss in 3 Tagen wiederkommen. Und ich hab überhaupt nicht an einen Tumor gedacht. Mhm. Ja, und dann nach 3 Tagen bin ich dann rüber. Als er dann zu mir gesagt hat, ich soll mich mal bitte hinsetzen, dann haben wir gedacht, scheiße, das ist jetzt etwas Ernsteres. Ja, und dann hat er mir erklärt, dass das ein neuroendokrines Vulvakarzinom ist, sehr bösartig. Und er will sofort auch ein PET-CT machen. Durch das, dass der so bösartig ist, der streut sehr gerne, vor allem auch ins Gehirn.
Ach Gott.
Ja, und dann hat es mir erst einmal vom Sockel gehauen. Gut, ich bin relativ entspannt immer. Ich habe mit sehr vielen Krebspatientinnen gearbeitet und habe mir gedacht, na gut, dann musst du da jetzt durch. Mhm. Ja, und dann habe ich das PET-CT gekriegt. Der hat Gott sei Dank nicht gestreut, aber es war noch ein Ring da von der OP. Also es wurde nicht alles entfernt. Sie haben dann noch ein Aneurysma im Gehirn festgestellt. Und dann haben wir gedacht, super, ihr macht's mir ja ganz lustig. Mhm. Und dann ging es eigentlich sehr schnell los. Ich habe wirklich den Vorteil gehabt, dass ich sehr viele Ärzte im Rechts der ISA gekannt habe. Mhm. Unter anderem auch die Oberärztin, die sich dann gleich um mich gekümmert hat. Ich bin auch gleich auf ihre Station gekommen. Ja, und dann habe ich 3 Zyklen Chemos durchgezogen und 31 Bestrahlungen.
Oh, ach Gott.
Die Chemo, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, sie wollten dann noch eine 4. Chemo machen, die habe ich aber dann nimmer geschafft. Ich war sehr aufgequollen, die Haut war also gerötet und alles. Ich habe sehr viel Wassereinlagerungen gehabt. Aber die Bestrahlungen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine Nummer. Das ist eine Nummer. Weil da ist wirklich von der Haut nichts mehr da. Das sind nur noch Fetzen. Das sind nur noch Fetzen. Und es verbrennt halt auch innen drin alles und außen. Ich hab die Haut wieder sehr gut hingekriegt. Mhm. Wie gesagt, ich bin Arzthelferin. Ich habe alles Mögliche getan. Sie haben mich auch wahnsinnig unterstützt, muss ich ganz ehrlich sagen. Durch das, dass sie mich gekannt haben. Also ich war sehr gut aufgehoben in der Klinik. Mhm. Also das war schon wirklich toll. Ja, und dann ging's, haben wir gedacht, gut, alles in Ordnung. Ich habe dann sogar alle 3 Monate immer MRT bekommen. Jetzt kriege ich es nur noch 2-mal im Jahr. Das steht jetzt im Dezember wieder an. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Bis jetzt war so alles in Ordnung. Mhm. Ja, das lief schon derbe ab.
Boah, okay, also das hast du ja jetzt im Schnelldurchlauf erzählt. Lass uns da mal noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast gesagt, du hast es ertastet.
Ja.
An der Schamlippe. Wie hat sich das denn angefühlt? Hat das wehgetan?
Nein, oder? Also du hattest, nein, es hat nichts wehgetan.
Du hattest vorhin also erzählt, dass du gedacht hast, dass es ein Abszess wäre. Und so ein Abszess ist ja eigentlich doch immer so was Entzündetes, oder?
Ja. Ja, wie gesagt, ich habe es ertastet. Und es war eine Dürre, es war ein bisschen innen drin, in der inneren Schamlippe. Und da bin ich eben dann stutzig geworden, nachdem es nicht wehgetan hat, haben wir gedacht, scheiße, du musst so gucken. Aber ich war wirklich nicht auf einen Tumor.
Und wie schnell bist du, nachdem du das ertastet hast, zum Arzt gegangen? Wie viel Zeit ist da verflossen dazwischen?
Das war eine Woche ungefähr.
Ah, okay.
Weil, wie gesagt, es war schon Ende vom Urlaub und wir sind nach Hause und musste ja wieder arbeiten. Und ich habe gearbeitet gegenüber vom Krankenhaus, vom rechts der Isar und bin halt dann gleich auf Station und habe gesagt, ich brauche einen Termin. Mm. Und die haben mich gleich eingeschoben.
Ja, oh.
Was mein
absolut,
Glück war. Ja.
Absolut.
Ja.
Hat dich das gestört? Also dieser Tumor, hast du das gemerkt beim Sitzen oder so?
Ein bisschen. Es hat ein bisschen gejuckt und ich habe einfach gemerkt, irgendwas ist da.
Mm. Ja. Und vom Vulvakarzinom hast du aber vorher noch nichts gehört, oder?
Nein. Also wie gesagt, man hört immer Gebärmutterhalskrebs und wie gesagt, ich habe Brustpatientinnen versorgt. Ich habe da immer die Erstversorgung in der Klinik gemacht, aber von einem Vulvakarzinom habe ich gar nichts gehört.
Ja, du hast vorhin auch erzählt, dass du mal einen auffälligen Pappabstrich hattest. Ist denn dein Vulvakarzinom HPV-bedingt?
Das hat mir nie jemand gesagt.
Okay.
Es hieß nur, es ist ein neuroendokrines Vulvakarzinom. Mehr wusste ich nicht.
Okay, und als du dann dort untersucht wurdest und dann gleich die Operation gekriegt hast, ist ja wirklich ein rasantes Tempo.
Ja, ich glaube, die Gynäkologin, als die reingeschnitten hatte, weil sie hat ja gedacht, sie schneidet rein und dann fließt das Eiter raus. Und dann hat sie nur gesagt, da kommt nichts. Und ich glaube, der war dann schon gleich bewusst, was da los ist. Sie hat nichts zu mir gesagt. Sie hat nur gesagt, ich muss in OP. Das geht so nicht.
Mhm.
Ja, und dann war ich abends um 6 im OP.
Und dann haben die also sozusagen den Tumor rausgeschnitten, den untersucht und dann festgestellt, dass es ein Vulvakarzinom ist.
Ja.
Und hast du den Eindruck gehabt, dass das für die Ärzte jetzt was super Neues ist oder dass die sich schon auch mit dieser Krebserkrankung auskennen?
Also ich habe zwar schon gemerkt, dass er irgendwie entsetzt war, dass er mir das jetzt sagen muss. Aber ich habe von drüben eigentlich noch nie irgend sowas gehört, vom rechts der Isar.
Und dann bin ich vorhin darüber gestolpert, dass du gesagt hast, dass diese Art von Krebs gerne Metastasen im Gehirn macht. Also das ist ja auch krass, oder? Dass ein Vulvakarzinom ins Gehirn streut.
Ja, aber wie gesagt, ich habe mal recherchiert, neuroendokrin, was heißt das eigentlich? Bin aber auch nicht wirklich weitergekommen.
Okay. Und haben die Ärzte irgendwas geäußert, wo das im Zweifel herkommt, wenn HPV nicht zur Sprache kam?
Nö.
Nö. Okay.
Also ich weiß auch nicht. Das, wie gesagt, durch das, dass wir uns vielleicht alle gegenseitig kannten und die vielleicht gemeint haben, die ist Arzthelferin, die kennt sich vielleicht auch ein bisschen aus, ist da eigentlich nicht so viel erklärt worden. Also bevor das Ganze losging, hatte ich auch nochmal ein Gespräch mit einer Ärztin und die hat mir also das alles erklärt, auch vom PET-CT und ich hatte auch die Aufnahmen gesehen und auch mein tolles Gehirnaneurysma und sie hat dann auch nur gesagt, ja, also es kommt einiges auf mich zu. Und dann haben wir gedacht, naja, das wirst du auch schaffen. Das kriegst schon hin.
Ja, Aber du hast dir trotzdem vorhin erzählt, dass als du die Diagnose erfahren hast, dass es dir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Also es war schon für dich so ein Schockmoment.
Ja, weil ich eigentlich sehr vorsichtig bin. Ich bin auch immer zum Brustscreening gegangen und ich bin eben auch zweimal im Jahr eben zur Gynäkologin gegangen. Und ich weiß noch, sie hatte noch zu mir gesagt, da war ich 62 und als wir den Abstrich gemacht haben, da sagte sie noch zu mir, Sie sind jetzt in einem Alter, wo die Krankenkasse diesen Abstrich nur noch einmal bezahlt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist mir eigentlich egal, sage ich, dann zahle ich halt den anderen selber. Hm. Also ich war schon immer auf dem Ding, du musst schon Vorsorge machen, ganz klar.
Hm. Ja.
Aber es hat nichts geholfen.
Naja, vielleicht ja doch, weil du einfach schon ein gutes Körpergefühl hast und das rechtzeitig erkannt hast.
Ja.
Ne? Also bevor es jetzt Metastasen irgendwie bilden konnte.
Ja. Na, ich bin sowieso, wie gesagt, durch das, dass ich medizinisch einfach immer so wo drin bin, bin ich eigentlich der Typ, der, wenn jetzt irgendwo was ist, dann lass ich es auch anschauen.
Ja.
Also ich bin jetzt keiner, der das wegschiebt und sagt, naja, es ist schon nix. Durch das, dass ich eben so wo auch gearbeitet habe, kommt für mich sowas auch gar nicht in Frage.
Hm. Ja. Das heißt, es war für dich jetzt nicht irgendwie schambehaftet?
Nein, hm. Überhaupt nicht.
Du hast ja erzählt, du wurdest dann also operiert und der Tumor wurde rausgeschnitten, aber eben doch nicht so, dass...
Nicht ganz,
genau. Also du musstest nochmal quasi nachoperiert werden.
Nein, das haben sie gar nicht mehr gemacht.
Ah, okay.
Das haben sie gar nicht mehr gemacht. Die haben anscheinend durch die Bestrahlung das schon gleich so eingegrenzt, dass das alles gleich mitbestrahlt wird. Ich hatte keine zweite OP, nein.
Ah, okay. Und es ist ja trotzdem so, dass ein Teil deiner Schamlippe dann entfernt wurde.
Nein.
Auch nicht?
Nein. Das war ein bisschen, der Tumor war nicht direkt an der Schamlippe, sondern ein kleines bisschen weiter drin.
Mhm.
Also Gott sei Dank, die Schamlippen sind da. Mhm. Die sind zwar demoliert durch die Bestrahlung jetzt, aber die Schamlippen sind da, ja.
Das heißt, du hast also keine großartigen Einschränkungen gehabt? Also es hat jetzt nicht irgendwie Probleme bereitet mit der Harnröhre oder sonst irgendwie, als du dann operiert wurdest?
Nein, Gott sei Dank nicht, nein.
Okay.
Nein. Es war auch in der Leiste die Lymphdrüse, die war geschwollen, aber es wurde auch nie irgendwie eine Lymphdrüse oder irgendwas entfernt.
Mhm. Okay, also ist die Operation relativ klein gewesen?
Ja.
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 Und du hast aber gesagt, dass du dann direkt mit der Chemotherapie starten musstest. Also es war dann so eine Radiochemotherapie, so ein kombiniertes Ding, was du durchlaufen musstest?
Ja. Also ich habe insgesamt 3 Zyklen gehabt. 3 Tage bekam ich dann stationär immer meine Chemo.
Mhm.
Und die erste Chemo war nur die Chemo und dann ging es aber auch gleich los mit Chemo und Bestrahlung. Und die Bestrahlung war dann jeden Tag, außer am Wochenende.
Und richtig viele Tage, 31 oder sowas hast du vorhin erzählt,
ja,
ne? Boah,
ja.
Wahnsinn. Wie war das für dich?
Ja,
vielleicht kannst du das mal...
Also die Bestrahlung war wirklich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann auch die ersten 10 ging noch, aber dann ging die Haut langsam kaputt. Ich habe dann zwischendrin auch sogar noch eine Blasenentzündung bekommen.
Mhm.
Also auf die Toilette gehen war Katastrophe.
Ach Gott.
Und ja, also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wurde zwar wirklich gut versorgt mit Materialien, auch mit so speziellen Gelpflastern, die ich auflegen konnte und alles. Aber also das war wirklich, ich konnte nicht sitzen. Laufen war wie so ein bisschen breitbeinig.
Mhm.
Also ich bin also vorwiegend eigentlich nur auf dem Rücken gelegen, weil es einfach brutal war. Also das war wirklich brutal.
Hast du denn da für dich irgendwie Strategien entwickelt, wie du das besser aushalten kannst? Weil ich meine 31 Tage, das sind ja dann noch 20 Tage mehr gewesen, wo du schon gesagt hast, die ersten 10 waren okay und dann wurde es schmerzhaft. Was hast du denn gemacht, um das auszuhalten?
Ich habe es einfach durchgezogen.
Okay.
Da hat mein Mann noch gearbeitet, da war er noch nicht in Rente. Der konnte Gott sei Dank immer weg. Der hat mich zu Hause abgeholt, hat mich in die Klinik gebracht. Ich habe meine 10 Minuten Bestrahlung gemacht, er hat mich wieder abgeholt. Ich bin nach Hause, habe mich hingelegt und fertig.
Mhm.
Du kannst nichts machen.
Mhm. Viele erzählen auch, dass die Bestrahlung so nachwirkt, dass man also lange was davon hat. War das bei dir auch so?
Ja, man ist sehr müde.
Mhm.
Also ich war sehr müde. Ich habe viel geschlafen, aber ansonsten, ja, wie gesagt, die geht sowieso scheiße, auf Deutsch gesagt. Die Chemo mit dazu und die Bestrahlung und ja. Man hat dann schon zwischendrin mal so, ja, da fängst du einfach zu heulen an und denkst dir, scheiße, schaffst du das? Und dann haben wir mir gedacht, mein Gott, ich habe so viele Frauen kennengelernt, die wo auch alles geschafft haben, ich schaffe das auch.
Also du konntest da trotz allem irgendwie, ja, hast du noch so viel Kraft gehabt, dass du dich aufgerafft hast und jeden Tag wieder hingegangen bist.
Ja, ja.
Wie war das mit der Chemotherapie? Du hast gesagt, 3 Zyklen. Sind dir auch die Haare ausgefallen und
Ja. Beziehungsweise ich habe mich vorher schon rasiert. Ich habe immer schon kurze Haare getragen und für mich war das jetzt eigentlich nichts Einschneidendes. Ich verstehe, wenn Frauen lange Haare haben oder so. Ich habe meine Tochter, die ist Friseuse, die hat gesagt, komm vorbei. Sage, ich warte nicht ab, bis mir dort das rausfällt alles. Wir rasieren das gleich weg. Und ja, also das war für mich kein Problem. Ich habe mehrere, was nicht so schön ist, das ist, wenn dir die Wimpern und die Augenbrauen. Du hast einfach ein ganz ein komisches Gesicht dadurch.
Na, und du siehst auch krank aus, ne?
Ja, da siehst du dann wirklich krank aus. Wenn dir die Haare fehlen, also wie gesagt, ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Ich habe immer ganz kurze Haare getragen, teilweise sogar 9 mm. Also das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Aber die Augenbrauen und die Wimpern, das war schon komisch.
Naja, ich meine, in dem Moment, wo du keine Augenbrauen und Wimpern hast, sieht man es ja auch von außen. Also sehen ja auch andere Leute, dass du nicht einfach nur irgendwie keine Lust auf Haare hast, ne?
Ja.
Wie bist du denn damit umgegangen? Wie hast denn du das kommuniziert? Oder hast du gar nicht so drüber gesprochen mit anderen?
Nee, ich habe da gar nicht so drüber gesprochen. Ich habe versucht, mich zu schminken, mich herzurichten. Und dann ging es mir auch schon wieder ein bisschen besser.
Ja, ja. Als würde man so eine Maske aufsetzen, ne? So eine Schutzschicht irgendwie.
Ja. Und wie gesagt, meine Bekannten rundum, die waren auch wirklich super. Also da hat es überhaupt nichts gegeben. Ich habe dann mal versucht, einen Turban selber zu basteln. Und ich weiß noch, auf der Station war eine ganz süße Krankenschwester, eine dunkelhäutige, und die hatte immer so tolle Turbans auf. Also die hatte Haare, aber die hatte immer so schön, und ich habe immer gefragt, wie das funktioniert, wenn man das so hinkriegt.
Ja.
Also wie gesagt, das hat mir alles nichts ausgemacht. Das war für mich, ich wusste, das kommt alles wieder.
Ja, ja.
Ich wusste, Hauptsache, du wirst wieder gesund und kannst dein Leben wieder so leben, wie es vorher war, einigermaßen zumindest.
Vorhin hast du auch erzählt, dass du den letzten Chemozyklus dann nicht mehr gemacht hast.
Den habe ich nicht mehr geschafft. Mir ging es dann wirklich richtig schlecht. Ich habe dann einen Hautausschlag gekriegt. Ich habe so viel Wassereinlagerungen gehabt. Ich musste mich ja immer vorher wiegen und nachher wiegen. Und ich hatte dann 20 Kilo mehr drauf. Ich habe also fast keine Luft nicht mehr gekriegt. Das war ja zu der Zeit Corona, mein Mann durfte ja nicht in die Klinik rein. Ich bin dann immer raus aus dem Krankenhaus und da habe ich manchmal gedacht, ich schaff's nicht mehr auf die Station. Ich musste mich also immer wieder hinsetzen, weil ich einfach keine Luft nicht mehr gekriegt habe. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt brechen wir ab.
Und das waren ja aber da schon keine Krebszellen mehr nachweisbar, oder?
Anscheinend nicht, nein. Ich glaube, die haben es besonders gut mit mir gemeint.
Und haben dir extra diese Chemos gegeben, extra, damit?
Ja, extra nochmal eine drauf, damit ja alles weg ist.
Ja, okay. Wann warst du denn dann durch mit der Therapie? Also wie lange hat das gedauert, bis du dann die Akuttherapie hinter dir hattest?
Ich war Ende September, Anfang Oktober war ich dann fertig.
Haben sich da schon diese Erysipel entwickelt oder hat das gedauert? Also ist das erstmal alles wieder verheilt? Weil du hast vorhin erzählt, du hast die Haut wieder ganz gut hingekriegt.
Ja, das ist tatsächlich wieder verheilt. Ich bin auch vor Weihnachten noch auf Reha gekommen. Da war ich dann auf Reha und habe dann im neuen Jahr sogar wieder, wieder angefangen zu arbeiten. Da habe ich dann bei meiner Schwiegertochter gearbeitet. Und dann im Frühjahr ging es das erste Mal los, 23. Und da bin ich richtig erschrocken.
Ja, erzähl mal, wie hat das angefangen und wie ging das dann weiter?
Ja, wie gesagt, ich habe äh, ich wir haben Abend gegessen. Ich fühlte mich schon ein bisschen matt. Wir haben Fernsehen geguckt und auf einmal fing ich an zu zittern und gesagt, mir ist eiskalt. Und dann bin ich ins Bett. Ich habe dann noch ein Ibuprofen genommen. Habe mir gedacht, gut, vielleicht kriegst du einen Infekt oder sowas. Und wie ich dann in der Früh wach geworden bin, war unten alles feuerrot. War alles feuerrot und heiß und hart. Und ich bin dann so erschrocken, weil ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt ist da irgendwo wieder was da. Und wir sind dann auch gleich in die Klinik gefahren.
Und da wurde das dann gleich erkannt, was es ist und oder hat das gedauert?
Ja. Na, das ist gleich. Ich bin unten in die Notaufnahme rein. Gut, da musste ich länger warten, weil sie die Blutwerte abwarten wollten. Und da war auch die Entzündungswerte sehr, sehr hoch und bin dann auch gleich auf die Station dann gekommen. 10 Tage habe ich dann Antibiotika gekriegt und dann wurde ich wieder entlassen. Und sie haben dann damals zu mir gesagt, das kann schon vorkommen, dass irgendwie eine bakterielle Infektion, eben weil halt die Haut geschädigt ist. Also irgendwie entweder ist es über die Harnröhre rein oder über den Darm oder was, ich weiß es nicht.
Aber du hast nicht irgendwie Salben oder sowas gekriegt, sondern das wurde wirklich dann nur mit dem Antibiotikum behandelt?
Das wurde nur mit dem Antibiotika und Salben habe ich keine gekriegt. Ich habe immer selber mit mir, bei mir gearbeitet mit der Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Dann habe ich von der Dermatologin habe ich dann das erste Mal erfahren von diesem Dermawan. Das habe ich mir dann gekauft und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich muss jetzt auch immer schmieren, weil ich durch dieses Antibiotika immer wieder Pilzinfektionen habe.
Ach Gott, ja, das habe ich schon mal gelesen, dass das als Nebenwirkung auf dieser Packungsbeilage auch draufsteht.
Genau. Obwohl es intramuskulär gespritzt wird, also ich bin ja auf der einen Seite froh, dass ich es nicht oral einnehmen muss, weil sonst ist der Darm auch irgendwann im Arsch, auf Deutsch gesagt. Ich krieg das halt gespritzt, aber wie gesagt, ich habe immer wieder diese bakteriellen und diese Pilze. Und ich habe von der Klinik, von der Dermatologie, habe ich auch eine spezielle Salbe gekriegt. Dann schmiere ich wieder so 2-3 Tage, schmiere ich die wieder rein. Und die ist dann doch ein bisschen aggressiv. Ich merke dann, dass es zu brennen anfängt. Dann fange ich wieder an mit Bepanthen, Wund- und Heilsalbe. Und wenn das dann wieder ein bisschen besser ist, dann nehme ich wieder das Dermawan.
Ja, und dann bekommst du die nächste Spritze.
Und dann kriege ich die nächste Spritze, genau, noch 3 Wochen.
Oh nein, oh, das klingt ziemlich nach einer Tortur, was du da durchlebst.
Ja,
ach Gott.
Aber wie gesagt, ich kann so damit leben. Ich kann auch was, ich konnte die erste Zeit auch bis sogar wieder Rad fahren.
Oh, okay.
Ich habe mir da einen speziellen Sattel, also am Anfang ging es nicht, weil der Druck einfach von unten herkommt.
Ja.
Dann habe ich wieder rumgelesen, dann habe ich gesehen, dass es spezielle Sattel für Männer gibt, die Prostata-Probleme haben. Dann haben wir den gekauft und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Du sitzt praktisch beim Popo nur auf den Höckern und hast vorne an den Schamlippen einigermaßen Entlastung.
Ach, das ist spannend, weil ganz viele erzählen ja, dass sie überhaupt gar nicht mehr Fahrrad fahren können nach so einer Erkrankung.
Doch, also das funktioniert tatsächlich. Ich meine, ich kann jetzt nicht mehr so lange Rad fahren, wie wir es früher gemacht haben. Da sind wir dann oft den ganzen Tag rumgeradelt. Aber so eine Stunde oder so kann ich schon Rad fahren. Ich merke es dann zwar trotzdem, aber das funktioniert.
Oh, das ist ein schöner Hinweis.
Ja, und Schwimmen geht auch. Ich habe erst gedacht, wie mir das erste Mal passiert ist im Urlaub. Da habe ich gedacht, das kommt vielleicht von dem Meerwasser, dass da irgendwelche Bakterien drin sind. Aber gut, wusste ich nicht. Und dann sind wir auch, wir gehen immer gerne ins Hallenbad, weil ich mir dann gedacht habe, gut, da ist das Chlor drin. Da ist es einigermaßen sauber. Und so ist es auch jetzt. Wir gehen also nicht länger wie eine halbe Stunde schwimmen. Dann merke ich, dass unten die Haut einfach ziemlich aufgeweicht ist. Das kriegt man dann schon und dann eine halbe Stunde schwimmen und das tut mir auch gut. Das tut mir auch richtig gut.
Naja, Schwimmen ist ja sowieso super gesund, ne?
Also ja, ich brauche das auch, weil du merkst, die Muskulatur lässt also komplett nach. Ich meine, gut, ich bin 65, ist sowieso ein bisschen weniger dann irgendwann mal, wenn du nicht intensiv Sport machst.
Ja.
Und Krafttraining, das ist jetzt was ich überhaupt nicht gern mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich also nicht der dafür. ja, und jetzt habe ich die nächsten Nebenwirkungen. Ich habe sehr zu kämpfen mit meinem Blutdruck. Ich habe einen sehr herben Schlag gekriegt. Meine Schwester ist jetzt dieses Jahr innerhalb von 2 Monaten an einem Sarkom gestorben.
Ach Gott, das tut mir leid.
Und das hat mich so runtergezogen,
ja.
Dass ich also wirklich plötzlich habe meinen Blutdruck, der hat komplett zu spinnen angefangen, dass wir in die Notaufnahme mussten. Jetzt muss ich höher dosiert Blutdruck nehmen, was natürlich auch wieder nicht gut für die Arterien ist. Jetzt versuche ich da wieder irgendwie weiterzukommen. Mhm. Also das war hammermäßig, ja.
Was ist denn mit dem Aneurysma passiert, was du im Kopf hattest?
Das sollte ich eigentlich mal anschauen lassen.
Okay, da hast du noch nichts machen lassen.
Nein, es war so, die haben mich sogar damals in der Klinik, als ich während der Chemo immer drin war, haben die mich sogar darauf angesprochen, das könnte man gleich mal untersuchen lassen. Dann haben wir gedacht, ihr seid wohl ganz verrückt, weil die gehen ja da über die Leiste rein. Also sie können über die Leiste oder über den Unterarm reingehen. Und haben wir gedacht, nein, diese Baustelle mache ich jetzt nicht auch noch auf. Deswegen habe ich eigentlich die Blutdrucktabletten bekommen, damit mein Blutdruck immer ziemlich unten ist, dass da nichts passieren kann. Ich habe das wirklich bis jetzt immer weitergeschoben, aber ich müsste es eigentlich mal anschauen lassen, ja.
Warst du früher auch immer häufig krank oder ist das jetzt für dich seit 22 eine total neue Situation, dass du ja ständig da Salben, Creme, Medikamente und so weiter nehmen musst?
Nein, überhaupt nicht. Ich war als Kind viel krank, aber seit der Jugend eigentlich überhaupt nichts. Also ich hatte keine großartigen Krankheiten oder sonst irgendwas, gar nichts.
Und wo du das von deiner Schwester eben angesprochen hast, gab es denn vorher Krebsfälle in deiner Familie?
Meine Mutter hatte einen Zungenbodenkrebs.
Ach Gott, ja.
Da haben wir uns dann erkundigt, der wäre aber jetzt nicht vererbbar gewesen.
Aber auch HPV-bedingt im Zweifel, oder?
Meine Mutter hat relativ früh die Gebärmutter entfernen lassen. Also ich weiß es nicht, ob da das eine Rolle gespielt hätte.
Ich hatte im Podcast hier schon mal eine Folge zum Thema Zungengrundkrebs und da ist ja die Vermutung auch, dass das HPV-bedingt sein, also entstanden sein kann.
Weiß ich nicht. Wie gesagt, meine Mutter hatte Myome und hat relativ früh die Gebärmutter und alles entfernen lassen, weil sie doch sehr starke Blutungen hatte.
Ja. Also, weil deine Schwester jetzt diese Sarkomerkrankung, aber das ist ja sowieso was ganz anderes, ne?
Ja, dieses Weichteilsarkom, das muss auch, also wirklich, es muss explodiert sein. Also sie hatte Anfang des Jahres, die hatte immer Husten. Und meine Schwester ist zum Beispiel so eine gewesen, die wo gesagt hat, das wird alles gut, ich brauche nicht zum Arzt gehen. Und ich habe ihr das immer wieder gesagt, sag ich, lass dir die Lunge anschauen, weil ich auch 23 eine Freundin verloren habe mit Lungenkrebs.
Ach Gott.
Und dann hat sie immer gesagt, ja, und sie hat selber immer Angst gehabt, sie hätte Lungenkrebs. Und ja, darum ist sie auch nicht gegangen. Dann war sie doch mal, hat sie ziemlich einen grippalen Infekt gehabt, eine Lungenentzündung. Dann kam sie in die Klinik, da haben sie aber dann COPD festgestellt. Und ich höre sie heute noch, wie sie mich angerufen hat und hat gesagt, juhu, ich habe keinen Lungenkrebs, ich habe COPD, mit dem kann ich leben. Ja, gut, und dann sind sie auch noch. Und sie hat die Warnhinweise auch nicht genommen. Sie hat dann schlagartig abgenommen. Dann sind sie in Urlaub gefahren. Plötzlich ist sie immer dicker geworden. Ja, und dann ging es ja nicht gut. Und dann ging sie in die Klinik und dann haben sie gesagt, das ist ein Weichteiltumor im Bauch. Und der hat auch schon an der Niere angedockt.
Um Gottes Willen.
Und das ging dann gar nicht. Also das für sie war es gut. Das ging dann sehr schnell, weil sie erst gedacht hatten, sie kriegt eine Chemo, dass er kleiner wird, dann wird er operiert, dann schauen sie nochmal. Aber so weit ist es gar nicht gekommen.
Das ist furchtbar traurig.
Und das muss ich ganz ehrlich sagen, und da kam das erste Mal bei mir wieder so richtig hoch. Scheiße, du siehst, dieser verdammte Krebs, er kommt irgendwo. Und da habe ich dann wirklich Panik gekriegt. Ich habe richtig Panik gekriegt, dass jetzt bei mir wieder irgendwo einer ist, irgend so ein kleiner Tumor. Und dann habe ich wahrscheinlich durch den Stress, ich habe dann schlagartig 3 Kilo abgenommen dann der Blutdruck hat zu spinnen angefangen und da habe ich richtig Panik geschoben. Also richtig, da war ich fertig und jetzt hab ich mich auch wieder so im Griff. Ich meine, ich versuche jetzt mit anderen Mitteln meinen Blutdruck da ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich muss zwar die Tabletten nehmen, aber die haben halt einfach zu starke Nebenwirkungen. Mhm. Das ist auch wieder. Du tust ja nur den Blutdruck runtermachen, aber warum und weshalb eigentlich der Blutdruck jetzt schlagartig sich verändert hat? Mhm. Das sagt er dann keiner und das forscht auch keiner noch.
Naja, klar, du behandelst die Symptome, ne? Aber nicht die Ursache. Ja,
genau, genau. Und jetzt habe ich mir auch doch viel eingelesen, dass es einfach, dass es an die Arterien liegt und dass halt die Arterien zumachen, verkalken. Klar, sie verkalken so und so, aber du musst halt ein bisschen was dagegen machen. Du kannst nicht nur immer Tabletten nehmen, es geht einfach nicht.
Ja. Na, kann das auch im Zweifel eine Nebenwirkung sein des Antibiotikums, was du da die ganze Zeit nehmen musst?
Nee, weil ich nehme es jetzt schon ein Jahr. Also da hat keiner irgendwas gesagt, dass das irgendwelche Nebenwirkungen sind. Als ich damals in die Klinik gefahren bin und habe gesagt, dass ich eben so Muskelschmerzen und so Gelenkschmerzen habe, da haben die ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, haben sie noch nie gehört. Keine Ahnung.
Okay, naja, vielleicht auch stressbedingt, oder? Wenn du jetzt.
Also ich denke, dass es eher dieses Stressbedingte war, weil das einfach, wenn du dann zuschauen musst, wie schnell der Körper zerfällt, das ist unglaublich.
Ja, um Gottes Willen.
Das ist unglaublich.
Och Gott, du Ärmster. Du hast vorhin erzählt, du warst zur Reha nach deiner Behandlung, nach deiner Akuttherapie. Mhm. Hat dir das gut getan, die Reha? Und hast du da noch Dinge an die Hand bekommen, an die du vorher vielleicht noch gar nicht so gedacht hast?
Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich fast ein bisschen geärgert. Ich denke, du kennst das Bad Oechsen. Mhm. Davon habe ich im Internet gelesen, das wäre für mich wesentlich besser gewesen. Also sie waren nett, ich hatte Anwendungen, alles Mögliche. Sie haben also versucht, meinen Körper wieder ein bisschen aufzubauen. Aber direkt wegen dieser Diagnose gibt's da drin gar nichts.
Naja, da hat ja Bad Oechsen extra so ein Vulva-Programm, ne?
Mhm, genau. Wenn ich das gewusst hätte vorher, dann hätte ich versucht, da hinzukommen, weil es einfach, wie gesagt, da ist spezifisch gar nichts drin. Ich war am Chiemsee. Mhm. Es war wunderschön da dort. Es war auch eine tolle Reha. Mir hat es auch viel gebracht. Aber direkt zu meinem Thema hast du da drinnen nichts gehabt. Gar nichts.
Hast du denn in der Zeit auch vielleicht andere Betroffene kennengelernt, mit denen du dich so austauschen konntest?
Also mit meiner Diagnose gar nichts.
Ach, schade.
Ja, eben, das war, da ist Darmkrebs drin, ist Brustkrebs ist drin, aber ansonsten von meiner Diagnose her war da nichts drin, nein.
Und hast du jetzt Kontakt zu anderen Betroffenen? Oder auch nicht?
Nee, eigentlich auch nicht, nein.
Also mittlerweile weiß ich ja, dass es auch Selbsthilfegruppen gibt. Also die Vulva Voices zum Beispiel, das ist eine Selbsthilfegruppe, ich glaube, die sitzen in Hamburg. Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes für alle, die sich dafür interessieren. Mhm. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du dich gerne mit anderen austauschen möchtest oder kommst du ganz gut so alleine zurecht?
Also mittlerweile komme ich ganz gut alleine so zurecht. Gleich danach und letztes Jahr, wo das eben anging, auch mit den Erysipelen, hätte ich gern gewusst, ob es anderen Frauen auch so geht, ob die auch sowas haben. Ja. Oder eben nur in Anführungsstriche. Ich meine, die haben alle Probleme untenrum. Ja. Aber ob es überhaupt jemanden gibt, der, also in der Klinik, in der dermatologischen Klinik hieß es, da hat einmal einer gesagt, ein Arzt, ja, das kommt öfters vor, aber gehört habe ich noch nie von irgendjemandem.
Ja, und ich glaube, das kann ja auch sehr gut tun, ne? Wenn man dann mal hört, ja, das ist bei mir auch so, bei mir wird das so und so behandelt, da kann man sich gut austauschen. Ja,
einfache Hilfe holen. Wie gesagt, so wie ich jetzt gesagt habe, mit dem Fahrradsitz, das bin ich dann selber draufgekommen, wo ich mir gedacht habe, ja gut, wenn die Männer die Prostata-Probleme haben, dann ist es ja genau da unten. Und es hat ja auch wirklich funktioniert mit dem Sattel. Ja.
Was ich mich gerade noch frage, hast du denn in der Zeit, wo das so akut war mit diesen Erysipeln, hast du da auch Beschwerden gehabt, zum Beispiel beim Wasserlassen und so weiter?
Nee, habe ich nicht gehabt. Also Gott sei Dank nicht.
Ja,
Ich mache auch jetzt zum Beispiel immer wieder, nehme ich von Kitchimea zum Beispiel, mache ich wieder so eine Kur für die Gebärmutterschleimhaut, für die, einfach, dass die Schleimhaut ein bisschen gute Bakterien kriegt. Das ist das Einzige, was ich eigentlich so mache. Wo ich, also selber für mich dann, wo ich mir gedacht habe, gut, das probierst, einfach schaden kann's nicht. Das kann dir bloß helfen. Wie gesagt, wenn ich halt einen Urin teste, dann habe ich immer ein bisschen Bakterien da. Du hast ja gute und schlechte Bakterien da. Ja? Und wenn was unten nicht kaputt ist, normal funktioniert, dann machen ja die schlechten Bakterien auch nichts aus. Der Körper wehrt sich ja selber dagegen.
Ja, ja. Naja, außer du hast genau so ein Ungleichgewicht. Ne?
Außer dann, du hast ein Ungleichgewicht, genau.
Oh Mensch. Also man hat von so einer Vulva-Krebserkrankung doch in den meisten Fällen noch lange was von. Das ist so das, was ich jetzt so mitgenommen habe aus den Podcast-Folgen, die ich zu dem Thema geführt habe.
Ja, ja.
Ist denn dein Leben jetzt anders seit der Erkrankung? Also abgesehen davon, dass du Creme, Salben und so weiter alles machen musst, aber hast du irgendwie einen anderen Blick auf das Leben bekommen? Jetzt gerade auch, also nicht nur durch deine eigene Krebserkrankung, sondern auch durch den Schicksalsschlag, den du jetzt erleiden musstest?
Ja, ich versuche jetzt wirklich tatsächlich gut zu leben. Ja, ich bin ja auch in Rente gegangen dann, ein bisschen eher schon, und uns geht's finanziell gut. Das Einzige, was jetzt wieder ist, mein Schwiegervater, der uns sehr große Sorgen bereitet, der ist 96.
Wow.
Und ja, und hat noch, also hat alleine gelebt, hat auch alles gemacht und ist aber, hat gemeint, er muss auch noch alleine baden gehen und war dann 16 Stunden in der Badewanne gelegen, bis wir ihn gefunden haben.
Ach Gott.
Und ist jetzt tatsächlich Pflegefall und jetzt mussten wir auf die Schnelle gucken mit einer 24-Stunden-Pflege, weil Pflegeheim wollte er nicht, kriegst du auch gar keinen Platz, abgesehen davon. Und ja, der steht halt jetzt wieder im Mittelpunkt.
Naja, klar.
Der muss man sich jetzt einfach drum kümmern, es hilft nichts. Sonst hätte ich gesagt, eigentlich alles gut, mein Mann geht's gut, mir geht's gut und man versucht einfach, ja, gut zu leben. Auf nimmer sonst so andere viele Sachen Rücksicht zu nehmen, sondern dich selber im Vordergrund zu stellen.
Ja, ganz wichtig. Ganz viele Betroffene lernen das ja auch erst durch so eine Krebserkrankung.
Ja, ich war immer so ein Mensch, der jeden hilft, der immer schaut und immer macht und immer tut. Aber mittlerweile bin ich jetzt auch so, dass ich sage, nee, jetzt ist irgendwie mal ein bisschen gut. Jetzt bin ich dran.
Ja, richtig.
Ja.
An dieser Stelle möchte ich gerne auch nochmal auf meine Rauhnachtsbegleitung hinweisen. Das passt nämlich jetzt ganz gut, weil das ja auch viel mit Selbstfürsorge zu tun hat.
Okay.
Und zwar biete ich in diesem Jahr in den Rauhnächten eine kostenfreie Begleitung an. Das heißt, man kann sich dafür über meine Website www.franziskagünterfotografie.de anmelden und erhält dann jeden Morgen von mir eine E-Mail mit dem Link zu einer kleinen Meditation und einer Impulskarte. Ja, und das soll einfach dabei helfen, diese Zeit zu nutzen, um wieder ein bisschen mehr in Verbindung mit sich selbst zu kommen.
Da würde ich mich sehr freuen, ja.
Alle Infos dazu verlinke ich auch nochmal für dich, liebe Angelika, und auch für dich, liebe Hörerin oder lieber Hörer, in den Shownotes.
Ja, super.
Angelika, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge der ein oder anderen Hörerin vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
Es ist immer so schwierig. Was ich mitgekriegt habe, ist, dass es sehr viele junge Frauen sind, die das betrifft. Also ein Arzt hatte mal zu mir gesagt, es ist eigentlich eine Krankheit, dieses Vulvakarzinom, was mehr die älteren Frauen betrifft. Aber was ich da jetzt so mitgekriegt habe, sind es natürlich sehr viele junge Frauen mit kleinen Kindern. Also denen wünsche ich ganz viel Kraft.
Vielleicht ist es aber auch so, dass die jüngeren Frauen mehr darüber sprechen als die älteren. Und deswegen sieht das so aus, als würde es mehr die Jüngeren betreffen als die Älteren.
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe es sonst vorher eben auch nie gehört. Ich wusste nichts davon. Und ja, für die Frauen ist es schon, vor allem ist es, ich kenne meinen Mann jetzt seit meinem 15. Lebensjahr. Wir kennen uns 50 Jahre. Sind 41 Jahre verheiratet und bei uns ist jetzt zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel auch das Sexleben betrifft. Also mein Mann ist da sehr, sehr fürsorglich. Der sagt, gut, wenn ich jetzt seitdem ich keinen Sex nicht mehr gehabt habe, dann ist das auch nicht schlimm. Mhm. Wir mögen uns, wir lieben uns und wie gesagt, aber für so junge Frauen ist es halt schon ein bisschen schwierig. Mhm. Ja? Mhm. Also nicht so einfach. Ja? Mhm. Wie funktioniert das wieder und ja.
Also das ist ein Thema, womit du dich jetzt gar nicht so auseinandersetzt, weil du erstmal einfach abwartest und schaust, wie sich das entwickelt.
Wir brauchen keinen Sex mehr. Mhm. Also wie gesagt, wir kuscheln, wir haben uns lieb, aber so direkt Sex brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr.
Ja. Ja, ich finde, das ist ja auch ganz wichtig, dass du immer so auch so körperliche Nähe, ja, das muss ja nicht gleich Sexualität sein, sondern das kann ja auch mal irgendwie so ein kleines über den Arm streichen oder in den Arm nehmen oder wie auch immer sein.
Genau.
Ne?
Hm. Ja, genau. Schön. Ja. Einfach zusammen kuscheln und sagen, uns geht's gut und fertig.
Ja, richtig.
Mehr braucht man nicht. Und wie gesagt, wenn man sich 50 Jahre kennt, dann versteht man das auch. Ja. Also mein Mann ist da sehr fürsorglich, muss ich wirklich sagen. Und gibt mir so viel Kraft, das kann ich gar niemandem sagen.
Mhm. Hast einen guten Mann.
Ja.
Sehr schön.
Ja, ich meine, Ärger und Probleme gibt es immer. Ich meine, wenn ich jemanden 50 Jahre kenne, dann ist nicht immer alles Friede, Freude, Sonnenschein.
Ja, klar.
Aber man muss halt immer auch gucken, man muss sich immer zusammenraffen und dann funktioniert es auch wieder.
Ja, also würdest du sagen, dass dein Mann auch eine sehr große Stütze für dich ist, gerade in den dunklen Phasen?
Ja. Mhm. Und jetzt auch noch dazu mit seinem Vater. Also er ist schon wirklich im Stress, muss ich jetzt dazu sagen.
Ja, klar. Ja. Natürlich, ja.
Er ist schon wirklich im Stress, aber er meistert das ganz gut.
Mhm. Ja. Liebe Angelika, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit und bleib auf jeden Fall gesund, wenn man das so sagen kann. Ich meine, du hast ja immer mal diese Phasen und diese Phasen, aber ja, ich denke, du weißt ja auch, wie du darauf reagieren kannst. Also von daher alles Gute.
Das wünsche ich dir auch, Franziska. Und der Podcast war wirklich ganz toll, ganz klasse. Hat mir auch sehr gut getan, mal zu sprechen.
Ja. Sehr schön.
Alles, alles Gute und auch an die Zuhörerinnen wünsche ich Ihnen auch ganz viel Kraft.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.